Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Goetzke. Schön, dass Sie zuhören. Die Zukunft ist blau im Osten und überall. So klingt jetzt das Triumphgeheul der AfD nach den drei Landtagswahlen im Osten. Und naja, nicht ganz unberechtigt. Knapp ein Drittel der unter 24-Jährigen haben in Brandenburg und Thüringen AfD gewählt. In Sachsen waren es sogar 38%. Und auch bei der Europawahl wurde die AfD überproportional von jungen Menschen gewählt. Seitdem rätselt halb Deutschland über die Ursachen des Rechtsrucks bei den Jungen. Ist es TikTok, Rebellion oder einfach Naivität? Tatsächlich ist keine Partei bei der Hauptinformationsquelle junger Menschen, also bei TikTok, so erfolgreich wie die AfD. Doch mit TikTok allein ist der Erfolg der Rechten bei der Jugend wohl kaum zu erklären. Viele junge Menschen haben auch das Gefühl, dass ihre Probleme in der etablierten Politik kaum eine Rolle spielen. Und auch bestimmte Missstände, etwa in der Migrationspolitik, erleben junge Menschen in der Schule, im Verein, offenbarer, unmittelbarer als Ältere in ihrer Bubble. Was ist also zu tun? Darüber wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Und zwar gerne auch mit Ihnen. Müssen demokratische Politiker ihre Themen nur jugendgerechter TikToken oder eine andere Politik machen, die Jugendliche und ihre Probleme wirklich ernst nimmt? Braucht es eine bessere Medienbildung, wie Schulverbände diese Woche fordern? Mehr demokratische Bildung in allen Schulfächern? Und wie kann Schule vorleben, dass es coolere Haltung als Hass und Spaltung gibt? Das ist heute das Thema bei Campus und Karriere. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de oder Sie schicken uns eine WhatsApp unter 0173 535 8089. Ich wiederhole die Nummer nochmal. 0173 535 8089. Liegt's wirklich nur an TikTok, warum so viele junge Menschen rechts außen wählen? Das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Diskutieren wollen wir das Ganze unter anderem mit Stefan Tano. Er ist 18 Jahre alt und Sprecher des Landesschülerrates Brandenburg, wo ja vor einer Woche die letzte von drei Landtagswahlen im Osten stattgefunden hat. Hallo.
Hallo.
Herr Tano, Sie besuchen ein Gymnasium in Lübben im Spreewald. Wie rechts bzw. rechtsextrem ist die Atmosphäre an Ihrer Schule?
Also man hat natürlich, wie bei den Wahlergebnissen auch, ungefähr ein Drittel der Personen, die wirklich rechts sind oder zumindest solche Aussagen vertreten und auch versuchen, diese Gedanken zu verbreiten. Aber, und das muss man ganz klar sagen, die anderen zwei Drittel sind doch deutlich demokratisch eingestellt. Auch die Personen, die AfD wählen, wollen nicht unbedingt die Demokratie verschwinden lassen, aber sind schon überzeugt davon, dass vor allem die Migration als Hauptursache der Probleme in Deutschland das Problem ist.
Was sagen denn Ihre Mitschüler, Freunde, Bekannte, warum Sie AfD gewählt haben? Sie haben es ja schon angedeutet, Migration ist da ein Thema.
Und es ist ganz klar ein Faktor der Rebellion. Vielleicht wählen die Eltern sogar eine der, Zitat, Altparteien und das Kind möchte einfach etwas anders machen. Zeitgleich merkt man selbst, in den Schulen fehlt Geld, es fehlt überall Geld und so aus der eigenen Wahrnehmung, denke ich mal, denken sich viele, dass das Leben schlechter wird. Die Inflation ist verdammt hoch und die AfD bietet leichte Antworten auf solche komplexe Fragen.
Wie diskutieren Sie denn auch mit Mitschülern, Mitschülerinnen, die diese Position vertreten und so gewählt haben und das auch offen sagen?
Also aus meiner Sicht hat man da immer viele Meckerer, die alles schlecht reden, tatsächlich auch auf beiden politischen Rändern. Man muss da mal versuchen, so ein bisschen herauszuloten, wo genau das Problem ist für die Person individuell. Und wenn man dann denen auch Gegenbeispiele liefert, kommt man da vielleicht manchmal auf den Punkt, wo genau die Person vielleicht auch Angst hat. Also man muss da sehr, sehr sensibel arbeiten. Man kann nicht mit sachlichen Argumenten dagegen steuern. Das funktioniert eher schwer. Man muss wirklich auf diese persönliche Beziehungsebene und kann eine Diskussion nicht an der Sachebene mehr klären.
Das ist dann natürlich schwierig. Wir wollen da nachher nochmal en Detail drauf eingehen. Ich möchte einen weiteren Gast mit in unsere Runde holen. Rüdiger Maas, er ist Psychologe und Leiter des Instituts für Generationenforschung. Ich grüße Sie.
Hallo, grüß Sie.
Herr Merz, Sie haben dieses Jahr eine Jugendwahlstudie erstellt, dazu die Stimmungslage von ungefähr 1000 Jungwählern in Deutschland erhoben. Deckt sich die Stimmungslage der jungen Leute in Deutschland mit deren Wahlverhalten in Ostdeutschland und auch mit dem, was wir gerade von Herrn Tarnow gehört haben?
Naja, bedingt. Also, dass Migration einer der wichtigsten Themen ist, das haben uns alle erzählt, tatsächlich unabhängig von der Partei, die sie dann präferieren. Aber eine Rebellion gegen die Eltern haben wir überhaupt nicht erlebt. Etwa 61% der Jungen, die angaben, AfD zu wählen, nannten auch, dass ihre Eltern AfD wählen. Also da haben wir tatsächlich eine Übereinstimmung. Die haben wir bei den anderen Parteien viel weniger. Auch mit der Sachebene. Uns ist aufgefallen, dass die Jungen tatsächlich über die Hälfte gab an, hauptsächlich TikTok als Informationsquelle zu haben. Dort sind die Themen sehr stark emotional angereichert, sehr stark schon auf der persönlichen Ebene. Gerade die AfD spricht die jungen Menschen sehr direkt und persönlich an. Und wir haben mitbekommen, dass wenn man mit den Jungen sachlich spricht, denen sachlich die Dinge erklärt, dass dann relativ schnell ein Verständnis dafür da ist und kam auch oft dann Entschuldigung, so haben wir das gar nie betrachtet. Das haben wir immer danach gemacht, nach den Interviews. Wir waren am Anfang sehr politikfrei, aber wenn dann die Themen halt einfach so weit weg waren von Logik, dann haben wir die immer damit konfrontiert, dass es da sehr viele Logikbrüche einfach gab. Die waren einfach vorhanden, ja.
Das spricht ja dafür, dass wir mehr politische Bildung brauchen in den Schulen.
Absolut. Also die Jungen haben gesagt, sie haben schon politische Bildung, sie wurden vorbereitet auf die Wahl, aber das war bei Weitem nicht ausreichend dafür. Das haben wir gemerkt an den Widersprüchlichkeiten. Also viele Jungen, die uns sagten, ja, ich bin politisch hochgebildet und wussten aber nicht, jetzt in Brandenburg zum Beispiel, wie der Ministerpräsident heißt oder was der gemacht hat, welcher Partei der angehört. Nur als Beispiel. Und diese politische Bildung haben viele Jungen uns gesagt, ja, das gibt ein 100-Sekunden-Snippets von Tagesschau, das schaue ich mir regelmäßig an, das ist meine Bildung soweit. Also es gab natürlich auch die anderen, es gab auch die anderen Extreme. Also es gab auch welche, die wirklich tief drin waren, aber die meisten eben nicht. Es ist halt so, wenn wir das Wahlalter auf 16 reduzieren, müssen wir halt die Jungen auch darauf vorbereiten. Das geht halt nicht das eine oder ohne das andere. Das ist wie Digitalisierung einführen und dann die Lehrer nicht darauf vorbereiten. Da ist auf jeden Fall noch viel Bedarf oder viel Luft nach oben.
Mhm. Ebenfalls mit in unserer Runde ist Nina Kolleck. Sie ist Bildungsforscherin an der Uni Potsdam und forscht zu Rechtsextremismus und TikTok. Hallo Frau Kolleck.
Hallo Herr Götzke.
Ich will da gleich darauf eingehen, was Herr Maas gesagt hat. War es ein Fehler, das Wahlalter auf 16 runterzusetzen?
Das denke ich auf keinen Fall, dass es ein Fehler war, weil es ja eine dauerhafte Entscheidung ist. Was auf jeden Fall ein Fehler ist, ist die politische Bildung, wie Herr Maas ja auch schon gesagt hat, so runterzufahren und gerade auch an den Schulen so zu reduzieren in den letzten Jahren. Das ist ja jetzt nicht kurzfristig passiert, sondern das zieht sich ja jetzt schon über Jahrzehnte, dass es zwar ein zentrales Ziel von Schule ist, aber in der Schule total stiefmütterlich behandelt wird. Von daher, das war ein großer Fehler. Denn wenn wir das Wahlalter runtersetzen, was ja erstmal sehr gut ist, gerade auch für die politische Mündigkeit, weil dadurch haben wir ja die Option, dann alle angehenden Wähler oder alle Wähler irgendwie direkt auch mit den Fragen zu konfrontieren und dann zu adressieren an den Schulen. Weil sobald die Schule verlassen haben, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, alle jungen Menschen zu erreichen. Das geht nur über die Schule. Wenn wir jetzt parallel dazu zur Senkung des Wahlalters jetzt eine systematische politische Bildung einführen, und damit meine ich nicht Indoktrination, das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, gerade in ostdeutschen Bundesländern, dass politische Bildung oft mit in die Indoktrination verbunden wird. Also Maßnahmen, die politische Mündigkeit dann auch stärken an den Schulen einführen, dann wäre es sehr sinnvoll gewesen. Mhm. Wir haben jetzt aber das Wahlalter gesenkt und parallel dazu hat die AfD die politische Bildung, sage ich jetzt mal zugespitzt, übernommen, nämlich genau über die sozialen Medien, aber auch über die Intervention direkt vor Ort. Denn in Brandenburg besteht nun mal vor allem aus ländlichen Gebieten und da haben doch sehr viele junge Menschen berichtet, dass sie eigentlich nur mit der AfD konfrontiert wurden. Sie kennen eigentlich nur die AfD, sie kennen nur AfD-Politiker, also wen sollen sie wählen? Sie interessieren sich jetzt auch nicht so sehr für Politik, also informieren sich mal so am Rande. Und und dann ist da der nette AfD-Politiker im Dorf und dann liegt's auf der Hand. Und noch dazu auf TikTok und anderen sozialen Medien sehen sie dann auch nur AfD-Videos und weiter wird dann oft auch nicht nachgedacht. Es ist natürlich jetzt auch nur ein Teil der jungen Menschen, die ich damit meine, die AfD wählen. Da gibt es natürlich auch welche mit einem sehr ausgeprägten rechtsradikalen Menschenbild.
Das sind dann die viel zitierten 10%?
Genau, ja. Eben, es sind halt nur diese 10%, das müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen und nicht teilweise über 50%, wie ja in einigen Regionen, gerade auch in Sachsen, dann die Wahlergebnisse gezeigt haben.
Ich möchte einen letzten weiteren Gast in unsere Runde holen, Leon Eckert. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen und zwar einer der jüngsten, der jüngeren, aber nicht Mitglied der Grünen Jugend, glaube ich. Grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Eckert, warum waren Ihre Kollegen nicht im Osten unterwegs?
Also das kann ich so nicht bestätigen. Aus ganz vielen Bundesländern sind ja Menschen nach Brandenburg, Sachsen, Thüringen gefahren, um Wahlkampf zu machen. Aber es stimmt natürlich, gerade in so flächigen Gebieten, das kenne ich auch von meinem eigenen Wahlkreis, wenn man 50 Gemeinden in einem Wahlkreis hat, dann fällt es schwer, da die gleiche Präsenz zu haben wie in anderen Teilen. Wenn man zum Beispiel eine sehr starke Stadt hat, wo das auch alles kompakter ist.
Hm. Was macht denn die AfD besser als Sie, wenn es um die Vermittlung Ihrer Politik geht?
Ja, also wenn man sich jetzt TikTok anguckt oder Social Media, dann würde ich sagen, dass wir da eine Art Marktversagen haben. Der Algorithmus bevorzugt sehr polarisierende Nachrichten. Und wenn man eben was weglässt, wir haben gerade von Logikbrüchen gesprochen, dann klickt es einfach deutlich besser. Und dagegen ist demokratische Politik, die wirklich Lösungen im Konsens finden will, oft komplizierter zu erklären. Man muss da eben zwei, drei Sätze mehr verwenden. Und das wird in diesem Algorithmus, der Geld verdienen möchte, der deswegen zuspitzt, einfach nicht so gut gerankt. Und deswegen haben wir da so ein bisschen ein Problem mit der Plattform in ihrer Grundzusammensetzung aus meiner Sicht.
Frau Keulig, was machen wir damit, mit diesem Marktversagen?
Na, wir müssen jetzt uns als demokratische Parteien, also ich selbst bin jetzt keine Politikerin, aber die demokratischen Parteien müssen sich jetzt natürlich aufstellen und da auch wirklich das ernst nehmen und auch wirklich gucken, dass sie die jungen Menschen wieder erreichen. Und das heißt sowohl in den sozialen Medien, aber auch vor Ort.
Mhm. Herr Tano, wie ist das bei Ihnen? Wie haben Sie das erlebt in den letzten Wochen vor der Wahl? War da die AfD präsenter als die Grünen, um nochmal kurz auf das Thema nicht Social Media zu kommen, sondern die Präsenz vor Ort?
Ja, also ganz klar, die AfD war deutlich präsenter als jegliche andere Partei in Brandenburg. Sie haben solche Volksfeste in wirklich vielen Städten im Land Brandenburg durchgeführt. Und da ist auch schon so ein Aspekt, für junge Menschen passiert nicht viel auf dem Land. Man hat mal ein Stadtfest, aber das ist dann auch nur einmal im Jahr. Und jetzt bei der Landtagswahl kam eine Partei vor Ort. Sie hat volksfestähnliche Situationen aufgebaut. Es gab Musik, Bratwurst, dergleichen Getränke. Und nebenbei konnte die AfD ihre Ziele vermitteln. Und für manche junge Menschen ist es vielleicht auch dann ein Ernst genommen werden von der Politik. Also man könnte da auch von Abhängen sprechen, wenn man eben sich den ländlichen Raum anguckt. Es ist klar, da ist die AfD nicht stark gewesen, zum Beispiel in Potsdam, da passiert auch viel, viel mehr. Dort sind soziale Bindungen eher da als auf dem ländlichen Raum, wo es wenig Kontaktmöglichkeiten mit anderen Menschen gibt, um auch eben eine Toleranzfähigkeit auszubauen.
Herr Eckert, ein paar Bratwürste anbieten, überhaupt was machen, ist ja nicht so schwer. Warum haben Sie das ganz offensichtlich ja nicht gemacht?
Also ich würde sagen, es stimmt, dass man bestimmte Situationen, vor denen junge Menschen stehen, stärker ansprechen und auch lösen muss. Also dieses ein Schulgebäude ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, auch vor Ort passiert nichts. Und da glaube ich schon, dass das stark damit zusammenhängt, dass wir Kommunen in den letzten Jahren auch nicht ordentlich finanziell ausgestattet haben. Weil wenn Kommunen keine Gelder mehr haben für freiwillige Leistungen, dann passiert eben nur ein Stadtfest und nicht mehr zwei oder drei und kein zusätzliches Angebot. Aus meiner Sicht ist es sicher sinnvoll, in diesen vorpolitischen Raum stärker als demokratische Gesellschaft zu gehen und nicht das jetzt einzelnen Parteien zu überlassen, die Freizeitgestaltung vor Ort zu organisieren.
Mhm. Aber das passiert ja.
Ähm.
Okay.
Ja, wenn ich dazu auch was sagen darf vielleicht. Genau, also wir führen ja an meinem Lehrstuhl schon sehr lange Studien durch, die gerade auch so urbane Zentren und ländliche Räume miteinander vergleichen. Und da sehen wir, dass es oft ein sehr verklärtes Bild zum ländlichen Raum gibt. Und das sieht man auch in den Parteien, die oft denken, ja, es gibt einmal ja die Stadt, da wohnen die meisten und dann gibt es die ländlichen Räume und die sind eigentlich abgehängt und da hängt kaum noch jemand rum. Und das hat ein bisschen auch dazu geführt, oder nicht ein bisschen, sondern sehr dramatisch dazu geführt in den letzten Jahren, dass in den ländlichen Regionen Kulturzentren geschlossen wurden, Vereine nicht mehr tätig sind, viele NGOs nicht weiter ihre Arbeit führen konnten, weil sie einfach nicht mehr gefördert wurden und sich zurückgezogen haben. Wir sehen, dass die Kultur, aber auch die Politik da in großen Teilen allein gelassen wurde, in vielen ländlichen Regionen, nicht in allen, nicht in den prosperierenden, sondern wirklich in denen, wo auch der sozioökonomische Status der Population eher gering ist, also dort, wo eher die armen Leute wohnen. Und was dann passiert ist, dass der Kulturbegriff von rechtsradikalen Kräften neu gefüllt wurde. Also Rechtsradikale, die dann angefangen haben, dort Kulturveranstaltungen zu gestalten, die den jungen Menschen auch eine Perspektive gegeben haben und Freizeitaktivitäten organisiert haben und das Zusammengehörigkeitsgefühl auch gestärkt haben. Also dieser Rechtsruck, den wir in den Daten sehen, der ist nicht nur auf TikTok zurückzuführen. Wir sehen auf jeden Fall auch, dass hier eben ja auch eine kulturelle Vereinnahmung in bestimmten Regionen zu beobachten ist. Und was in unserem Land passiert ist und was wirklich auch schlimm ist, ist, dass darüber hinweggesehen wurde jetzt lange Zeiten. Also viele Wissenschaftler haben ja immer wieder darauf aufmerksam gemacht und es gezeigt und auch viele kleine NGOs haben gezeigt, hey, wir können nicht weiter überleben, wir hauen ab und dann, wir sind die Letzten, die hier noch demokratisch sind und dann übernehmen die anderen. Aber es wurde nicht darauf reagiert bisher. Wahrscheinlich, weil vielen die Realität in solchen kleinen Regionen dann auch, weil die einfach nicht so nah dran sind, rechtsradikale Kräfte aber schon, weil sie dort eventuell auch zu Hause sind und dann ihre Kulturzentren da aufbauen beispielsweise.
Mhm. Herr Maas, ist das auch, was Sie in Ihrer Studie, in Ihrer Jugendwahlstudie erlebt haben, dass die jungen Leute sagen, auf dem Land ist Politik nicht da, ist das Kulturzentrum nicht da, ist das Angebot nicht da und wenn dann von rechts?
Ja und nein, also es ist natürlich so, dass Menschen jetzt, also bestimmte Parteien es natürlich auf dem Land auch viel schwieriger haben. Das ist ja Ungleichgewicht, also man stelle sich mal vor, die falsche Partei verteilt der Würstchen auf dem Land, da würde jetzt nicht unbedingt jeder kommen. Aber es ist in der Tat so, dass die Verteilung von der Migranten im Land anders ist. Also wenn dann eben wenn wir so eine Stadt wie Meißen nehmen und da dann 500 syrische Menschen kommen, fallen die natürlich stärker auf, als wenn die jetzt in Frankfurt oder wären oder in Frankfurt am Main gar. Das sind einfach ganz andere Lebensmöglichkeiten, die wir sehen. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass viele junge Menschen uns gesagt haben, dass sie die AfD nicht als rechtsradikal sehen, sondern als rechtskonservativ. Also der Begriff radikal, den lehnen viele Junge tatsächlich ab. Wir haben daraufhin auch gefragt, was müsste denn die Partei machen, um für euch radikal wahrgenommen zu werden? Da kam dann ganz oft ja physische Gewalt, so wie zum Beispiel Terroristen radikal sind. Also wir haben da tatsächlich so einen anderen Begriff dazu. Plus, dass viele Junge uns gesagt haben, sie lehnen tatsächlich auch ein links-rechts Spektrum ab. Sie können sich weder links noch rechts verordnen, würden sich in der Mitte einordnen, wählen dennoch die AfD. Dass sie sich als Mitte gemäßigt sehen, kann auch die Partei nicht radikal sein. Auch solche kognitive Dissonanzen sind auf jeden Fall vorhanden. Und das müssen wir vielleicht auch nochmal ruhig betrachten. Das wäre zum Beispiel, das könnte man gut in der Schule verorten, einfach mal zu sagen, ab wann denn eine Partei radikal ist. Viele Junge haben uns dann gesagt, naja, dann bietet sie mir doch gar nicht an zur Wahl, wenn sie doch gefährlich und verboten gehört. Wieso ist sie dann überhaupt auf mehr Wahlzettel? Auch da haben wir gesehen, da fehlt dann einfach auch ein demokratisches Verständnis für viele Bereiche.
Gut, man könnte die Partei
aber
natürlich verbieten.
Nochmal, ja, ganz kurz, vielleicht ja. nochmal als Ergänzung, weil es wirkt immer so unglaublich unterkomplex, wenn man sagt TikTok. Aber junge Menschen sind 90 bis 95 Minuten mindestens auf TikTok, über 240 Minuten durchschnittlich in ganz Deutschland auf Social Media. Das ist ein Ort, wo die tatsächlich bespielt werden. Und das ist völlig egal, ob das auf dem Land ist oder auf der Stadt oder in der Stadt. Das sind schon neue Gegebenheiten. Seiten, die wir auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen. Entschuldigung, ja.
Ja, ich möchte gerne auf TikTok noch mal intensiver eingehen. Herr Eckert, Sie selber sind auch auf TikTok aktiv. Ich habe gesehen, Ihr reichweitenstärkstes Video hat 11.000 Views. Maximilian Krah von der AfD hat 500.000 und mehr. Was haben Sie da falsch gemacht? Was haben Sie da verschlafen?
Ja, ich habe schon versucht, ein bisschen anzudeuten, dass der Algorithmus eben das etwas komplexer Erklären von Kompromissfindung und Lösungsfindung eben nicht bevorzugt, weil er Geld verdienen möchte und deswegen Polarisierung, Hass stärker gewichtet. Und aus meiner Sicht ist es höchste Zeit, dass wir diese Plattformen stärker regulieren, dass es eben nicht zu diesem falschen Anreiz kommt, weil mit diesem derzeitigen durch den Markt vorgegebenen Mechanismus fördern wir eben Polarisierung auf diesen Plattformen und nicht das Lösungen finden, solidarische Lösungen finden, kooperative Handeln. Und ich glaube, das ist so ein ganz grundsätzlicher Punkt, der in diesen Plattformen einfach es total schwer macht, Videos zu machen. Ich selber stelle auch fest, immer wenn ich sehr zuspitze, dann funktionieren die Posts viel besser, als wenn ich etwas länger und ausführlicher erkläre. Und das ist natürlich genau der falsche Anreiz für einen Politiker in einer Welt, in der es auch gar keine so leichten Lösungen immer gibt.
Ja, aber ist es nicht manchmal auch sinnvoll, zuzuspitzen und dann überhaupt wahrgenommen zu werden?
Auf jeden Fall, ja. Es gibt auch Posts von mir, die sind reichweitenstärker, ja.
Das war
gerade
der
Regierungsbefragung. Ja, auf Instagram bin ich ja auch. Aber tendenziell würde ich sagen, dass dieser Disbalance einfach besteht. Und dann verliert man da eben.
Vielleicht noch nicht. Maas, Sie müssen es ja gar nicht selber machen. Sie könnten ja einen Influencer und Promotor nehmen, der vielleicht reichweitenstärker ist oder diese Algorithmen viel besser bespielt. Also es ist immer, wird immer schnell gesagt, dass eben die etablierten Parteien keine emotional aufgeladenen Botschaften haben. Aber da finde ich, da denken Sie manchmal zu kurz. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Also gerade, ich meine jetzt gerade betreffend auf Klima und so weiter, kann man doch einiges machen. Es ist halt so, jetzt sind eben alle in diesen Jugendräumen eingedrungen. Also ich finde es eh Wahnsinn, dass Erwachsene auf TikTok agieren müssen. Aber jetzt sind eben bestimmte Akteure dort und jetzt müssen eben die anderen Parteien auch ein Gegengewicht bilden, weil sonst ist es tatsächlich eine einseitige Bespielung. Und selbst wenn die jungen Menschen dann nochmal andere Informationsquellen nehmen, werden die ja dauerbespielt. Das ist eine Dauerbefeuerung, eine emotionale, aufgeladene Dauerbefeuerung. Und uns haben viele junge Menschen, unabhängig von den Orten, wo sie waren, Videos gezeigt und beschrieben, wo oft dann eben Migranten, irgendwelche Omas verprügeln oder irgendeine Firlefanz an der Stelle, wo man sie gesehen hat, dass es fake war oder gar nicht in Deutschland. Das war aber alles egal an der Stelle. Es war emotional aufgeladen und das hat ihn sehr stark beschäftigt. Und dann kam dann gleich ein anderer Spruch danach. Naja, und diese Oma, die hat nicht einmal genug Geld für die Rente, die muss sich die Flaschen da zusammensammeln, aber für die Migranten, die eben diese Oma jetzt ärgern, hat man genug Geld. Also das war dann immer gleich auch in der realen Welt sichtbar. Und darum sage ich also, dass man das nicht unterschätzen darf. Das ist natürlich nicht ein Faktor, das ist immer multifaktuell, aber es ist ein wichtiger Punkt, den man tatsächlich ernster nehmen muss. Das zu regulieren ist schwer, das wird sehr schwer sein, weil ich glaube, dass TikTok gar nicht genug Manpower hat, diese Videos zu regulieren und vor allem dann Videos, die emotional aufgeladen sind ja deswegen auch reichweitenstark und die Plattform lebt ja mittlerweile auch davon.
Frau Kolleg,
Herr Eckert. Eine Regulierung ist aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll. Also Instagram zum Beispiel hat ja eben politische Inhalte eingeschränkt. Man kann sie jetzt nur noch sehen, auch vor allem aus dem anderen Spektrum, dem man selbst nicht angehört, wenn man das aktiv bei Instagram aktiviert. Und da hat eine Plattform reguliert, aber es ist nicht gut. Damit schränken wir diesen demokratischen Meinungsaustausch definitiv ein. Und immer wie andere Parteien aktuell mit den sozialen Medien umgehen, ist immer sehr traurig und auch befremdlich. Der Bundeskanzler ist auf TikTok und präsentiert dort seine Aktentasche. Das ist, spricht die Zielgruppe definitiv nicht an.
Herr Tano, wie ist das denn bei Ihnen? Wie aktiv sind Sie dort und wie beziehen Sie dort vor allem auch, wie viele Ihrer Mitschüler ganz offenbar, Ihre hauptpolitischen Informationen? Ist das für Sie die wichtigste Quelle?
Also ich persönlich benutze TikTok nicht, ich habe nur Instagram. Dort verbringe ich, maximal eine Stunde am Tag. Meine Hauptmedienquelle ist die Tagesschau, auch auf Instagram. Von meinen Mitschülern aus ist es, glaube ich, nochmal deutlich höher. Aber viele versuchen sich schon auch breit zu informieren. Also nicht nur gestützt von einer Partei, sondern auch mal in die anderen Parteien zu gucken.
Frau Kolleg, machen es sich da manche Parteien auch zu einfach, wenn sie sagen, ja, man muss das einfach regulieren, statt selber sozusagen dort so zu agieren, dass es funktioniert auf TikTok, auf Instagram?
Also wenn sie nur das sagen, ja schon. Ich denke trotzdem jetzt auch nochmal im Unterschied, dass eine Regulierung extrem wichtig ist. Es ist extrem wichtig, dass hier was passiert, weil ein demokratischer Meinungsaustausch oder Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht, dass man wild irgendeinen Menschenhass von sich geben kann und welche Hate Speech und persönlichen Beleidigungen einfach wild von sich geben kann, sondern es bedeutet ja, dass wir uns auf einer sachlichen Ebene austauschen und vor allem eben auch die Grundsätze von Menschenwürde auch beibehalten, also einen würdevollen Umgang miteinander. Und das ist auf TikTok größtenteils nicht der Fall. TikTok ist wirklich eine Plattform, da wird der Hass versprüht, da wird Rechtsradikales, anderes extremistisches Gedankentum einfach wild von sich gegeben. Natürlich nicht überall und nur zum Teil, aber zu so einem großen Teil, dass wir uns wirklich überlegen müssen, was da passieren kann. Denn selbst wenn wir Inhalte auf TikTok, also und das machen wir und das machen wir auch in Forschungsprojekten, dass wir Inhalte als Missinformation, als Hate Speech etc. kennzeichnen, selbst dann verschwinden sie meistens gar nicht von der Plattform. Das wird dann oft behauptet, weil viele sind auch gar nicht auf TikTok unterwegs, ist oft mein Gefühl. Zum Beispiel Hoss und Hopf, diese beliebtesten Podcaster, die oft auf Platz 1 der beliebtesten Podcasts bei Spotify landen, die bei jungen Menschen unglaublich beliebt sind, gerade auch wenn es um politische Sachverhalte geht, die aber total viele Falschinformationen und auch Verschwörungserzählungen verbreiten und vor allem auch ein sehr toxisches Bild von Männlichkeit und der Rolle der Frau. Die beispielsweise wurden ja angeblich dann gelöscht von TikTok und dann hieß es überall, ja, der Account wurde gelöscht, bla bla bla. Aber TikTok funktioniert so nicht. Die Videos waren weiterhin ganz stark präsent im Netz, weil der Algorithmus anders funktioniert, weil das ganze System anders funktioniert und weil die Social-Media-Strategie von solchen einflussreichen Influencern eben auch anders funktioniert. Da reicht es nicht aus, einfach nur einen Account zu löschen, sondern da müssen alle Informationen, die falsch sind oder ja irgendeinen Hass verbreiten oder auch sonst gegen demokratische Grundsätze verstoßen, die müssen eben gelöscht werden. Und das passiert nicht. Aber auf der anderen Seite, und da sprechen Sie eben einen wichtigen Punkt an, können wir jetzt nicht einfach nur sagen, ja, die Plattformen müssen jetzt hier was tun und wir müssen die Plattformen in die Pflicht nehmen, weil das reicht ja nicht. Wir müssen ja ganz, also es reicht aus verschiedenen Gründen nicht, das wäre jetzt ein zu langes Thema, aber es reicht auf keinen Fall und Politiker müssen auch auf die Plattform gehen und müssen selber dort eben die Algorithmen so bedienen, dass sie dort auch beliebt werden bei den jungen Menschen, als nahbar erscheinen, als authentisch erscheinen und dadurch auch einflussreich werden. Weil es sind eigentlich meistens solche Politiker beliebt bei jungen Menschen, die authentisch rüberkommen. Das ist nicht nur Maximilian Krah, das sind teilweise auch Politiker aus den demokratischen Parteien,
Lauterbach,
die erfolgreich sind. Beispielsweise Lauterbach, ja. Karl Lauterbach, weil er unter jungen Menschen als authentisch rüberkommt und als nicht verstellt. Als jemand, der dort seine Meinung sagt und auch seine Meinung vertritt. Ja. So kommt er rüber.
Ich möchte einem ersten Hörer die Gelegenheit geben, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Und zwar Robert Kessler aus Würzburg. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie selber befassen sich mit dem Thema Faschismus und Aufklärung, lese ich hier bei uns auf dem Monitor.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich als Künstler auch mit Schulen immer wieder in Verbindung gesetzt, um relevante Themen sichtbar zu machen und auch ansprechbar zu machen. Und ich glaube, wenn man eine echte Alternative zu TikTok sucht, dann ist es der reale Schulalltag. Und ich finde, dass dort die Möglichkeit viel zu wenig genutzt wird, den Faschismus und Faschisten unserer Zeit, wie sie in der AfD oder auch bei Trump zu finden sind, zu enttarnen. Und da gibt es ganz klare Kriterien. Und ehrlich gesagt, wenn man die hört, ich finde es erstaunlich. Ja? Also der Spiegel hat dazu 12 Kriterien genannt, also die Zeitung Der Spiegel. Und eine der wichtigsten und einfachsten ist, dass Faschisten behaupten, sie wissen, was die Wahrheit ist und verdrehen die Wahrheit mit ihrer Lüge. Ja? Und das kann jeder. Also Trump ist als Lügner bekannt und wird dennoch nicht in der allerernsthaft enttarnt, ja, dass er ein Faschist ist. Und wenn jetzt Menschen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Kein Problem. Aber Ihr Eindruck ist, politische Bildung findet zu wenig an den Schulen statt, wo Sie ja auch dann unterwegs sind.
Ja, das wäre doch die.
Also Sie kommen da hin und machen einen Workshop und dann ist vorbei. So stelle ich mir das vor. Ist das korrekt?
Ja, wenn es überhaupt zu dem Workshop kommt, in Zeiten, wo Menschen vollkommen überlastet sind, Lehrer und Schüler, ja. Also es ist eigentlich gar kein Platz für solche wichtigen Themen, auch zu diskutieren, was wirklich Demokratie ist, ja. Dass es eben auch eine Gegenposition wie die AfD zulässt, was das für eine Größe ist und was der Vorteil daran ist, ja.
Mhm. Eben, ja. Ja, vielen Dank erstmal für Ihren Input. Ich möchte das weitergeben an den Schüler in unserer Runde, Stefan Tano, Brandenburg, dort Landesschülersprecher. Wie erleben Sie das denn? Gibt es an Ihrer Schule oder insgesamt an den Schulen in Brandenburg ausreichend politische Bildung? Herr Tano scheint gerade weg zu sein, aber Herr Maas, Sie haben das ja auch bestätigt und auch so erlebt, dass die politische Bildung ein Problem ist an den Schulen.
Ja, der Tiefgang. Also uns, wir haben auch die Kinder gefragt, wie die es denn wahrgenommen haben. Waren denn die Lehrer einseitig? Da haben uns viele Schüler berichtet, nein, also wir hatten das ganze politische Spektrum. Das merkt man bei den Lehrern. Da gab es eigentlich wenig Kritik. Also man hat ja oft dann die Vermutung, dass dann Lehrer zu einseitig drüber berichten. Aber es gab auch viele Schüler, die sagen, nee, ich habe auch Lehrer aus dem AfD-Spektrum, aus dem grünen Spektrum und so weiter. Das war eigentlich recht breit. Also das findet schon statt, aber ich glaube, der Transfer ist noch nicht ganz da, was es tatsächlich bedeutet. Uns haben auch viele junge Menschen gesagt, naja, ich will halt mal dieses Mal AfD, in 4 Jahren kann es aber auch sein, dass ich was völlig anderes wähle. Da bin ich ganz offen. Also wir haben da eben einen ganz anderen Bezug, auch zu dem Wahlverhalten, überhaupt zu solchen Dingen. Klar, aber die Stimme zählt halt gleich wie bei den älteren Menschen. Da muss man vielleicht nochmal so ein Stück einen Tiefgang reinbringen, vielleicht aber auch außerhalb der Schule dann nochmal solche Workshops oder Institutionen anbieten, die dann einfach noch auch außerhalb des Wahljahres vielleicht auch mal da einfach Schüler abzuholen. Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass zwischen 16 und 19 da große Sprünge waren, aber ab 20, dass da schon ein großer Tiefgang war, man konnte mit denen auch ganz gut reden, aber darunter, das war teilweise echt extrem, was wir da mitbekommen haben.
Also da fehlt die Ernsthaftigkeit auch.
Ja, oder auch tatsächlich ein tieferes Verständnis, was das bedeutet, dass ich jetzt da mein Kreuz irgendwo hinsetze oder dass ich da überhaupt wähle. Also da hätte ich mir mehr gewünscht. Und ich finde es super, dass wir das Wahlalter reduzieren, wegen auch des soziodemografischen Wandels, dass wir auch das einigermaßen ausgleichen können. Sonst haben wir so einen Überbau an älteren Menschen. Ja. Aber nochmal, ohne Vorbereitung macht es so für mich keinen Sinn.
Herr Tano, Sie sind wieder da. Ich weiß nicht, inwieweit Sie der Diskussion folgen konnten in den letzten paar Minuten. Also die Frage war, inwieweit politische Bildung an Ihrer Schule und generell an den Schulen in Brandenburg stattgefunden hat in den letzten Wochen und Monaten noch vor der Wahl?
Also ganz grundsätzlich findet Politikunterricht statt an primär weiterführenden Schulen, aber alles sehr unterschiedlich. Manche Schulen bereiten gezielt auf die Landtagswahlen auch vor, manche eben nicht. Und grundsätzlich verwendet wird immer der Wahl-O-Mat, der an manchen Methodiken auch zweifelhaft ist. Viele Schülerinnen und Schüler, die eben noch gar keine richtige Meinung haben, sondern irgendwelche Fragen beantworten, zu denen sie zum Teil auch keine Antwort haben, und bekommen dann eine Wahlempfehlung vorgelegt und können das vielleicht auch gar nicht einordnen. Das ist so ein Aspekt, den wir auch kritisch sehen, und andererseits wissen viele nicht mal, was die Landespolitik überhaupt macht. was der Ministerpräsident macht. Und wenn die AfD oder andere populistische Kräfte mit populistischen Aussagen arbeiten im Wahlkampf, kann man das nicht einordnen, wenn es um Themen geht, die das Land gar nicht tangiert eigentlich. Verdammt schwierig, das auszuloten, und da braucht man gute Lehrkräfte dafür.
Das kann ich nur bestätigen, also was Herr Thanos sagt. Das war bei uns, das haben wir auch so mitbekommen, auch der Wahl-O-Mat. Und auch genauso, wie er es beschrieben hat, fand ich wirklich sehr schön zusammengefasst. Also kann ich bestätigen.
Frau Kolleg, Sie wollten da auch nochmal einhaken.
Ja, was wir auch so aus übergreifenden Studien wissen, also wir wissen ja einmal, politische Bildung spielt in allen Schulen nicht die Rolle, die sie spielen sollten. Wir wissen aber auch, dass sie in allen Schulen eine ganz unterschiedliche Rolle spielt. Also in allen Bundesländern wird es anders unterrichtet, auch in unterschiedlichen Jahrgängen. Dann wird es mal unterrichtet, mal nicht, dann mal eine Stunde. Dann wird es ersetzt durch Geschichtsunterricht, dann durch, Wirtschaftswissenschaften etc. Also es wird oft subsumiert und unter anderen Fächern beachtet. Aber was ich ganz besonders schwierig finde, ist, dass wir wissen aus quantitativen Studien, dass politische Bildung besonders da schwach ist, wo Kinder, wo die armen Kinder zur Schule gehen im Endeffekt. Also erstens insbesondere, am besten ist der Unterricht auf den Gymnasien und am schlechtesten ist der Unterricht ja auf den Hauptschulen oder integrierten Sekundarschulen etc., wie sie eben heißen, je nach Bundesland heißen. Und das heißt doch aber im Umkehrschluss, dass wir den Schülern, die tendenziell eher aus ärmeren Familien kommen oder auch aus sozial schwierigeren Lagen kommen, weniger zutrauen in der politischen Bildung, beziehungsweise dann übersetzt weniger zutrauen, ein aktives Mitglied in einer Demokratie zu sein. Das stimmt aber nicht mit dem Demokratieverständnis überein, denn in einer Demokratie ist jeder Mensch erstmal gleich und jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, sich zum mündigen Bürger zu entwickeln und dann auch aktiv und engagiert für die eigene politische Meinung einzustehen. Wenn wir das aber bei weitem gar nicht gewährleisten in der Schule, dann läuft da was falsch, denn das ist eigentlich ein ganz zentrales Ziel von Schule. Und und das wissen wir eigentlich schon seit Jahren, dass da die Schule fast schon versagt, würde ich sagen. Und trotzdem wird wenig getan. Es liegt sicher auch am PISA-Schock, dass dann die sogenannten Kernfächer definiert wurden, zu denen es dann eben auch die Schulvergleichsstudien, also die Leistungsvergleichsstudien gibt. Das wird ja eben in den mathematisch-naturwissenschaftlichen und in den sprachlichen Fächern gemacht, aber nicht in der demokratischen Bildung. Wir hatten dann die Pandemie, da wurde dann die Demokratiebildung noch weiter runtergefahren. Wir wissen, dass Demokratien an sich, also einmal das Schulfach ist unterrepräsentiert, dort, wo eben auch das Fachwissen erworben wird. Deswegen bin ich auch eine Verfechterin davon, auch das Schulfach dezidiert zu stärken und nicht als Querschnitt zu verwässern. Denn politische Mündigkeit bildet sich ja heraus.
Also als Fachdemokratie.
Als Fach, genau. Also ob es nun Demokratiebildung oder Politik, politische Bildung heißt. Genau, aber eben, weil wir das Fachwissen brauchen, um politische Mündigkeit zu erlangen. Andererseits aber auch müssen wir lernen, was es heißt, in einer Demokratie zu leben. Und da sind Schulen ja auch in der Pflicht, weil sie zeigen müssen, was es heißt, zu debattieren, Argumente auszutauschen und nicht frei beispielsweise irgendeinen Menschenhass auszusprechen, sondern sich dabei eben auch auf die Regeln des Austauschs daran zu orientieren und an die Regeln der Menschenwürde etc.
Menschen, das ist ein gutes Stichwort. Migration haben wir ja auch schon angesprochen. Ich möchte dazu eine anonyme WhatsApp zunächst mal zitieren. Die jungen Menschen sind von der sogenannten Überfremdung mit der Angst vor der sogenannten Überfremdung aufgewachsen. Diese Angst wird durch die Medien gefördert, die wochenlang unsachlich und nicht faktenbasiert über Migrationsthemen debattieren. Herr Eckerts, hat die Mailschreiberin, die WhatsApp-Schreiberin, der Schreiber recht?
Also ich glaube schon, dass es bestimmte Probleme durch diese permanente Behandlung des Themas größer gemacht werden, als sie sind. Aber es gibt sicher Probleme in der Schule, die wahrscheinlich auch unabhängig von Migration sind, die gelöst werden müssen und die muss man offen ansprechen. Also wenn ein Schulgebäude einfach nicht mehr im richtigen Ausbaustandard ist, dann hat das nichts mit Migration zu tun, aber es wird so in der Debatte dann von rechtspopulistischen Kräften oft vernetzt. Und das heißt dann trotzdem, das Problem lösen und ansprechen, aber raus aus diesem falschen Verknüpfen. Und ich glaube, in dieser Spirale sind wir oft bei vielen Problemen. So nehme ich zumindest in manchen Kontexten die Debatte wahr.
Dazu passt ganz gut Frau Kling aus Köln, eine Hörerin, die sich an unserer Sendung beteiligen möchte. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Ja.
Sie selbst haben einen Sohn, der auf einer Gesamtschule hier in Köln ist.
Genau, wie erlebt er? 14 Jahre alt.
Okay. Wie erlebt er seine Schulzeit? Welche Probleme gibt es da?
Also, er erlebt die Schule eigentlich seit Beginn als etwas im Krisenmodus. Und das heißt, große Klassen, überlastete Lehrer, Lehrer auch, die einen Schwächeanfall kriegen und ein halbes Jahr einfach dann nicht mehr da sind, Klassen aufgeteilt werden als Notstandslösung. Dann kam Corona als Krisenerfahrung. Und diese dauernde Krisenerfahrung hält an. Er ist jetzt in der 9. Klasse und er nimmt also das System nicht mehr ernst. Das ist das, was mich beunruhigt. Also er kriegt mit, da gibt es ambitionierte Leute. Es werden Vorschriften erlassen, die eigentlich auch sinnvoll sind. Aber das System funktioniert nicht, weil, also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Es gibt die Vorschrift, dass Kinder ab der 9. Klasse das Schulgelände in den Pausen verlassen dürfen und sie müssen eine Bescheinigung der Eltern haben, dass sie das dürfen. So, jetzt gibt es aber gar keine Lehrkräfte, die Zeit haben, das zu kontrollieren. Also, alle Welt geht munter vom Schulgelände herunter. Und diese Verordnung, ihr müsst die Legitimation immer bei euch haben, ja, und das müsst ihr auch vorzeigen, das ist in den Wind geschrieben. Es gibt keine Lehrkräfte, die Zeit haben, das zu kontrollieren. Oder, ne, das ist so ein Beispiel, da wird eine Regelung erlassen und das ist dann nicht ernst zu nehmen.
Das ist ja vielleicht nicht der Kern der Schule, dass die, oder wo sehen Sie das Problem dahinter?
Ich sehe das Problem, dass er sieht, dass das System überlastet ist und das sieht man auch daran, dass Kontrollen von Vorschriften überhaupt nicht geleistet werden können, sondern dass die Vorschriften kommuniziert werden, dass es da einen formalen Aufwand gibt, das zu machen und dass es dann überhaupt keinen Effekt im Alltag hat. So. Und es ist so, dass er auch die Überlastung der Lehrer als Dauerzustand mitbekommt und dass er einfach sieht, er nimmt es nicht ernst. So, er und viele andere nehmen die Lehrer nicht mehr ernst in ihrer dauernden Überlastungssituation. Und die sehen, es ist eine Klasse mit 28 Kindern. Er ist einer von drei deutsch-muttersprachlichen Jungs dort. Und er kriegt halt sehr viel mit, was auch bei dem Integrieren nicht läuft von beiden Seiten.
Was läuft denn da falsch?
Ich habe Ihnen gerade versucht, das eine Beispiel ganz konkret zu nennen, dass zum Beispiel
bei der Integration. Das haben Sie ja gerade.
Zum Beispiel, dass Appelle, dass zum Beispiel das Klassengeld bezahlt wird, damit Ausflüge stattfinden können, dass diese Appelle im Leeren verhallen, dass so etwas wie, da läuft was schief, geh doch mal zum Nachhilfeunterricht, dass das nicht ernst genommen wird, dass das einfach heißt, das ist das übliche Gerede, irgendwie läuft es schon weiter.
Frau Kling, ganz herzlichen Dank für Ihre Meinung, Ihren Input, die Erfahrung, die Ihr Sohn Ihnen spiegelt von einer Kölner Gesamtschule. Ich möchte das mal weitergeben an Herrn Maas, Rüdiger Maas, Psychologe und Generationenforscher. Ist das auch was, was Ihnen die Jungwähler gesagt haben, dass es einfach auch Probleme mit Integration gibt an den Schulen, die Sie stärker wahrnehmen als vielleicht erwachsene Leute in Ihren Willen?
Auf jeden Fall. Also die erwachsenen Leute sind ja auch mit der Migration anders konfrontiert. Also nimm mal an, ich bin in der Arbeit, ich arbeite am Fließband, da sind dann vier oder fünf weitere Menschen mit Migrationshintergrund. Wir machen die gleiche Tätigkeit, wir verstehen uns, in Anführungszeichen, ich überspitze das jetzt mal so aus einer Metaperspektive. Bei den Jüngeren sind die Räume anders. Man geht in den Club, man geht in den Freibad und da sind dann plötzlich andere Jungs da, die vielleicht in der Gruppe zusammen sind, man hat Ängste. Also die begegnen die eben ganz anders und also eine der höchsten Nennungen quasi, was junge Menschen beschäftigt, war neben Sicherheit auch Migration. Mir kommt das manchmal so vor, als wenn wir die Jungen da nicht ganz ernst nehmen. Also ob das objektiv so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Jungen empfinden das so und ich glaube, das müssen wir ernster nehmen, wenn wir da in irgendeiner Form auch was verändern möchten oder eben nicht bestimmten Parteien das Spielfeld überlassen. Ich würde das Beispiel mal nennen, weil wir ja unmittelbar auch nach Solingen die Fragen durchgemacht haben. Mhm. Solingen wurde ganz oft genannt als Junge, als Argument, wie gefährlich Migration ist. Jetzt kommen aber die anderen Parteien, alle Parteien, also von Grün bis SPD, die dann sagen, ja, wir müssen Migration beschränken, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Mehr oder weniger den gleichen Sprech wie die AfD übernommen. Und jetzt sagen die Jungen, schau mal, meine Partei hat das schon seit Jahren gesagt und ihr kommt jetzt erst drauf. Ich glaube, ich wäre ja dann doch die modernere Partei, die einfach zeitgemäßer zukunftsorientierter quasi denkt. Und da, wenn wir uns da... Ja, genau, vermeintlich, weil wenn die anderen Parteien auch immer wieder in die Räume der AfD gehen, dann enttabuisieren die ja natürlich auch solche Themen. Und das haben auch die Jungen gesagt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen, wenn die CSU sowas sagt oder die AfD? Wieso ist die eine rechtsextrem und das nicht? Also das waren tatsächlich auch immer wieder die Fragen, die junge Menschen gestellt haben. Und da muss man natürlich eher ran. Und man muss halt auch bestimmte Grenzen erkennen. Man muss halt erkennen, dass das viel Zeit braucht und dass es halt schwierig ist. Also weil die Integration in Ost-West halt unterschiedlich gelaufen ist. Also die Ostdeutschland war halt ein homogeneren, wenn man will, eine homogenere Bevölkerung. Und da wirkt dann natürlich die Verteilung anders, als wie es in Westdeutschland ist. Und ich glaube, man tut sich da mal sehr leicht im Westen, wenn man dann sagt im Osten, na, ihr habt doch zu wenig und das macht doch nichts. Also als wir da vor Ort waren, haben wir schon bestimmte Dinge mitbekommen. Ich will mal ein ganz kurzes Beispiel nehmen. Gerne. Wir waren in Meißen und damals die jungen Menschen, und zwar, da gab es Politik am Pool, hieß das, da waren wir eingeladen, durften wir auch mit Politikern sprechen. Wir haben nur keinen Pool gesehen. Das war eine kleine Badewanne und da haben wir uns erzählt, es gibt ein ganz Meißen kein Freibad. Okay. Das ist natürlich schon frustrierend. Und an diesem Pool war alles abgehangen, also alles, was es da so gab. Uns haben auch viele junge Menschen gesagt, ja, mein bester Freund wählt rechts, ich will links, das ist, bleibt aber mein bester Freund. Also es waren ganz neue Dinge, eine ganz neue Art auch von Toleranz gegenüber auch rechts oder rechtsradikal, die wir vorher bei jungen Menschen so nie vorgefunden haben. Also da kommt eine ganz neue Thematik auf und das sollten wir meiner Meinung nach viel, viel ernster nehmen, als dass wir das immer so aussparen, also was die Jungen tatsächlich beschäftigt.
Herr Eckertz, nehmen Sie die jungen Leute, sind ja selber jung, 29 Jahre, glaube ich, nicht ernst genug, auch Ihre Parteien?
Das würde ich so nicht sagen. Also auch nochmal auf das Beispiel aus Köln zurückzukommen. Ja. Ich kann da gut mitfühlen. Ja. Für mich war meine Schulzeit auch eine Krisenerfahrung mit Riesenklassen und vielen Gruppenbildungen. Und ich würde sagen, dass wir genau das stärker adressieren müssen, diese Selbstwirksamkeit. Und da ist die Schule der richtige Ort. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass man auch viel stärker zum Thema, was tue ich denn eigentlich in der Krisensituation, Erste-Hilfe-Kurs, nochmal in die Schule gehen muss. Einfach, damit Menschen auch nochmal mitbekommen, ich selber mache einen Unterschied, kann mir selber helfen. Und es ist in einer Zeit, wo viele Krisen sind und viele Probleme, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Fakt, Leuten Orientierung geben über diese seinen Politikunterricht hinaus. Und ganz am Ende ist es so, dass wir, glaube ich, schon den Fokus, wenn es um die Benennung von Problemen ist, nochmal stärker auf junge Menschen legen müssen und das natürlich auch in den sozialen Medien als Parteien, die demokratische Werte vertreten, stärker machen müssen. Mhm. Also das ist kein Widerspruch, sondern dringend notwendig.
Herr Tarnow, wie erleben Sie das? Berichten Ihre Mitschüler, Ihre Freunde, Ihre Bekannten auch von Problemen in Bezug auf Migration, Integration in Schule?
Also für meinen persönlichen Bekanntenkreis kann ich klar bestätigen, es gibt da keine Probleme. Liegt vielleicht auch an der Region, in der ich lebe. Ich komme aus dem Spreewald. Wir haben einen vergleichsweise niedrigen Migrationsanteil. Das heißt, an meiner Schule konkret, wir sind 450 Schülerinnen und Schüler. Wir haben 2 Personen aus der Ukraine. Mehr nicht. Also es gibt da nicht so ein hohes Konfliktpotenzial. Es passiert auch sehr, sehr selten etwas, weil die Lehrkräfte auch noch situationsbedingt eingreifen können. Mhm. Und von da aus, man hört dann immer mal wieder aus größeren Städten, ja, da gibt es dann mal eine Bedrohungssituation. Aber es passiert nicht viel. Es passiert fast nichts. Die AfD hat auch im Wahlkampf in Brandenburg klar gesagt, ja, man sollte sich nicht mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen, eher mit der Kriminalität von Migranten in Schulen. Das ist ein so minimales Problem bei uns. Und das muss man medial auch anders darstellen. Wir haben vorhin über Solingen gesprochen, über Solingen so lange in den Medien spricht und über Anschläge in Halle zum Beispiel vergleichsweise so kurz, dann ist es klar, dass jeder denkt, Migration wäre das Problem in Deutschland. Aber das ist eher geringfügig. Und wir sollten, glaube ich, mal darüber nachdenken, wo unsere ganzen Probleme sind. Es sind viele kleine, aber wir versuchen, ein Thema zu finden, versuchen, das medial so aufzubauschen, dass auch jeder davon überzeugt ist, dass genau das Thema das Problem ist. Und dann haben wir die Parteien, die das auch noch befeuern. Man nimmt, wie Sie vorhin gesagt haben, den AfD-Sprech und wiederholt den und führt dann diese Politik aus, um vermeintlich die Wählerstimmen abzuholen. Aber das funktioniert nicht.
Mhm. Frau Kolleck, liegt hier auch der Fehler?
Ich denke auf jeden Fall. Und hier findet auch der Diskurs in den Medien ein bisschen verzerrt statt. Wenn wir uns mal vor Augen halten, dass in Deutschland eigentlich jeden dritten Tag eine Frau stirbt, weil sie von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird. Und das ist in den Medien ja kaum präsent. Da gibt es dann ab und zu mal, weiß nicht, am Frauentag oder so, die Statistik, die präsentiert wird. Mhm. Aber wenn es einen Anschlag gibt, es ist schlimm, wie es ist, einen islamistischen Anschlag, bei dem ein Mensch stirbt, dann ist Tage, Wochen, Monate lang das ein zentrales Thema in den Medien. Das heißt, wir haben hier auch in der Wahrnehmung eine Verschiebung. Also wenn ein deutscher Mann straffällig wird, dann scheint das nicht so schlimm zu sein, wie wenn es ein Mann ist, der beispielsweise einen muslimischen oder islamistischen Hintergrund hat. Auch wenn damit natürlich jetzt ein islamistischer Anschlag nicht nicht von mir minimiert werden soll. Aber wir müssen auch mal uns die Statistik angucken, die Gewalttaten und auch die Form der Radikalisierung, auch das betrifft ja nicht nur Geflüchtete. Klar, bei den Geflüchteten gibt es das auch und klar müssen wir da Lösungswege finden. Aber vor allem sehen wir auch, dass es gerade in den letzten Jahren in der gesamten Gesellschaft, das heißt auch in der deutschen Gesellschaft, eine starke Tendenz zur Radikalisierung und zwar in den islamistischen Bereich, aber eben insbesondere auch in den rechtsradikalen Bereich gegeben hat. Das sehen wir auch an der Einstellungsforschung, das sehen wir auch bei der Gewaltbereitschaft, die enorm gestiegen ist in diesen Gruppen. Von daher müssen wir hier anders ansetzen. Wenn wir jetzt aber, nachdem Angela Merkel ja damals die Migration eine sehr pro-migrationsfreundliche Politik propagiert hat und immer wieder gesagt hat, wir schaffen das. Und das ist ja noch in den Köpfen der Menschen. Das wird ja auch von der AfD genutzt, sodass es auch die jungen Menschen mitkriegen. Dann, wenn jetzt plötzlich der Diskurs der AfD übernommen wird, dann entsteht natürlich der Eindruck, ja, die Regierung, die demokratischen Parteien, die kriegen das alle nicht hin. Die haben das nicht in der Hand. Die haben da komplett versagt. Dann brauchen wir was Neues, um diese Gefahr zu minimieren. Das heißt, es ist auch eine verzerrte Wahrnehmung. Erst die Wahrnehmung, was überhaupt die Gefahr ist. Die Gefahr in Deutschland liegt meines Erachtens eben in einer generellen Radikalisierung und Gewaltverherrlichung und zweitens eben auch in dem Diskurs, wie er stattgefunden hat.
Und damit haben Sie das Schlusswort, Nina Kolleck. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Liegt es wirklich nur an TikTok, warum so viele junge Menschen rechts außen wählen? Das war heute unser Thema bei Campus und Karriere. Vielen Dank an Sie, Nina Kolleck von der Uni Potsdam, an Rüdiger Maas, Leiter des Instituts für Generationenforschung in Augsburg, Stefan Tano, Sprecher des Landesschülerrates Brandenburg und Leon Eckert, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und Ihnen noch einen angenehmen Samstag.